Sommerzeit ist Ferienzeit und auch wir von der Music Loft machen eine Sommerpause. Eine neue Folge von Music Loft Artist gibt es dann am 21. August. Ich habe dir heute jetzt nochmal eine Folge rausgesucht, die mich persönlich ziemlich berührt hat. Es ist eine Folge, die zeigt, was für eine positive Kraft Musik kann haben. Ja, man könnte sagen, dass die Musik unserem Gast das Leben gerettet hat.
Mir ist so dreckig gegangen. Mir war gleich, dass ich auf eine Station komme mit Gitter rundherum. In dem Moment hat es sogar Sicherheit gegeben. Wenn du Musik so liebst, mit jeder Faser auf dem Körper bin ich das machen. Und dann sitzt ich einfach dort und es ist einfach nichts mehr rausgekommen. Dann ist dann irgendwann der Moment gekommen, wo meinen Körper einfach nicht mehr wollte. Dann ist dann der Entscheid gefallen, dass man mich einweist. Also ich kann da Gott nicht die Schuld geben dafür. Ich komme aus einem kleinen Dorf ursprünglich.
Ich mache das niemand.
Wer würde auf die Idee kommen, professionell singen?
Dann also, Opern.
Dann Opern. Du singst jetzt die Noten genau so und welche du färbst es ein bisschen anders. Dann Mai kommt der Bach aus dem Grab und nimmt die Amore oder keine Ahnung was. Wenn ich wirklich etwas würde bereuen, ist, wenn ich es nie probiert hätte, selber Musik zu machen.
Hat es einen Moment gegeben in der Klinik selber, wo du aber trotzdem hast können singen?
Music Loft Artist, ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Ja, wir machen die Bühne frei für Schweizer Popmusik. Wir reden mit Musikerinnen und Musikern über ihr Musikschaffen, ihr Leben, aber auch über Gott und die Welt. Ich bin Angela Albrecht und bei mir heute im Studio ist der Dave Caden. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein.
Ich freue mich mega, dass du heute da bist und dass wir mit dir über deine Musik reden können, auch über dich als Künstler, aber auch über eine Zeit in deinem Leben, die ja, ein bisschen schwieriger war. Wir reden in diesem Podcast über das Thema Suizid und auch Depression und wie aber dort drin deine Musik und auch dein Glauben dir geholfen hat. Wie immer gibt es zuerst ein kurzes Aufwärmen und zwar ein entweder oder eine Minute lang. Live oder Studio?
Live.
Grosses Festival oder Tournee?
Tournee.
Überdenken oder einfach machen?
Überdenken.
Moll oder Dur?
Dur.
Heavy Metal oder Hardcore Techno?
Hardcore Techno.
Buch oder Film?
Buch.
Probe bis spät in die Nacht oder am Morgen früh aufstehen?
Probe bis spät in die Nacht, definitiv.
Lyrics oder Melodie?
Lyrics.
Radiohit oder Underground-Liebling?
Underground-Liebling.
Auto oder ÖV?
Auto.
Songwriting spontan oder geplant?
Spontan.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Apero oder Afterparty?
Apero.
Alpenblick oder Großstadt?
Alpenblick.
Lampenfieber oder tief entspannt vor dem Auftritt?
Lampenfieber.
Ordnung oder Chaos?
Chaos.
Akustik oder elektrisch?
Elektrisch.
Du bist sehr schnell im Entscheiden gewesen. Wow. Ja, Dave, dass du überhaupt da bist und jetzt so als Sänger kannst da sitzen und über deine Musik reden, das hat ja eigentlich unter anderem auch mit einem weniger schönen Kapitel in deinem Leben zu tun. Man kann jetzt im Nachhinein sagen, dass du eigentlich dem Kapitel ein bisschen zu verdanken hast, falls man eben so sagen darf. Angefangen 2018, wo es dir psychisch immer schlechter gegangen ist und dann 2019, wo du sogar suizidal geworden bist. Mhm. Was ist da in deinem Leben passiert?
Hey, ich habe viel zu viel gearbeitet, gleichzeitig noch studiert, gleichzeitig in diesem Zeitraum geheiratet, zu wenig auf andere gehört und gesagt, mach ein bisschen langsamer, mach weniger. Und das ist mir immer schlechter gegangen. Ich konnte nicht mehr schlafen. Ich war bis zu 20 Mal wach pro Nacht. Mhm. Und jeder, der schon mal Schlafprobleme hatte, weiss, ist nicht so gesund. Mhm. Und irgendwann hat dann der Körper gefunden, hey, schau, es geht nicht mehr. Mhm. Und dann wollte ich mir eigentlich Hilfe suchen, hatte aber eine Wartefrist von 6 Monaten gehabt. Und dann ist dann irgendwann im März 2019 der Moment gekommen, wo mein Körper einfach nicht mehr wollte. Mhm. Das weiss ich noch ganz genau. Ich hatte den Computer aufgetaucht, bin zurück an meine Arbeit, hatte 200 Mails nach der Ferien. Und dort hat meinen Kopf gefunden, jetzt ist fertig.
Ja, was ist passiert?
Ich bin einfach dort gehockt und habe den Computer reingestartet tatsächlich. Und ein Arbeitskollege hat mich dann gefunden, nach irgendwie 20 Minuten. weil er gemerkt hat, dass ich mich kaum bewegt habe. Und hat dann gefunden, du gehst jetzt heim.
Krass.
Ich bin heimgegangen und bin noch zwei Tage daheim gewesen. Und dann hat ein Kaffeetassli dazu geführt, dass ich suizidal geworden bin.
Okay. Und wie ist es dann weitergegangen? Hat dich jemand gefunden oder was?
Ja, meine Familie hat mich gefunden. Mhm. Sie haben erzählt, dass ich einfach so dicke bin, also einfach halt wirklich Shutdown, sagt man dann auf Englisch. Und dann ist dann der Entscheid gefallen, dass man mich einweist.
Mhm.
Also eine freiwillige Einweisung, nicht mit der Polizei, das gibt es ja, sondern freiwillige. Ich habe wie noch gesagt, also komm, okay. Und das war dann der Anfang von knapp 3 Monaten Psychiatrieaufenthalt.
Hey, wenn du jetzt den Podcast zuhörst und selber in einer Situation bist, wo du Hilfe brauchst oder jemanden kennst, der Hilfe bräuchte, dann verlinken wir dir in den Shownotes Anlaufstellen, wo du dich kannst melden und Beratung findest. Du hast gesagt, du hast mega viel los gehabt, so alles ein bisschen miteinander. Hättest du das jemals gedacht, dass dir so etwas passieren könnte?
Ich muss ehrlich sein, so arrogant, wie ich war, nein, weil ich das Gefühl hatte, ich mache es besser wie die anderen oder wie zum Beispiel mein Vater hat gesagt, hey, schau, pass auf. Mhm. Ist genau das passiert und ich habe gefunden, komm, hör doch auf. Also weißt, so ein bisschen halt jung, arrogant, sage ich jetzt mal.
So, ich habe es unter Kontrolle.
Ja, genau.
So, ich weiss dann schon, wenn es genau. Viel ist. Aber hast du auch zu viel gefunden oder hast du viel gefunden? Nein, ich handle das schon.
Bei gewissen Sachen habe ich schon gemerkt, hey, eigentlich ist es zu viel. Also weißt, ich habe offiziell 40% geschafft, inoffiziell sind es aber eher gegen die 50% pro Woche gewesen. Eigentlich hätte ich es gewusst. Mhm. Aber in dem Ort, wo ich in dem Moment geschafft habe, habe ich für andere Menschen gesorgt, wo darum gesagt, es noch dreckiger gegangen ist wie mir.
Mhm.
Und ich habe dort den falschen Eindruck gehabt, dass das Vorrang hat und dass dann irgendwie mirakulös die Energie mir wieder zurückgegeben wird.
Ja.
Er hat sich rausgestellt. Ist nicht ganz so gewesen.
Du bist dann in dieser Klinik gewesen, und dann hat es so einen Moment gegeben, wo du am Klavier gesessen bist, wo für dich mega schlimm war.
Mhm.
Du hast das Leben lang immer gerne gesungen und dann ist plötzlich kein Ton mehr rausgekommen.
Ja. Ja, das war ein unglaublich krasser Moment gewesen. Also wirklich, es ist bis heute nicht einfach, an den Moment zurückzudenken, weil irgendwie er ist so tief gegangen. Wenn du Musik so liebst, mit jeder Faser vom Körper bin ich das machen. Und dann sitzt es einfach dort.
Mhm.
Ich weiss, es war ein wunderschöner alter Flügel gewesen. Ich bin dort gehockt, habe Chords geleitet für einen Song und es ist einfach nichts mehr rausgekommen. Also wirklich einfach, wie ich alles, was ich je gelernt habe im Bereich Singen, Musizieren vergessen habe. Einfach weg.
Was hat es für dich bedeutet, können singen, persönlich oder andersrum wieder, was hat es bedeutet, wenn du es eben nicht hast können? Was hat dir gefehlt?
Mir hat meine Möglichkeit gefehlt, Emotionen auszudrücken, die ich mit Worten nicht kann.
Mhm.
Ich bin immer der Weirdo war, so wie ich aufgewachsen bin. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Vielleicht kennt das der eine oder der andere. So ein und als jemand, der so musikaffin ist und vielleicht noch mit den Händen redet und mit dem Gesicht und so, bin ich immer so ein bisschen halt der Outsider gewesen, der Aussenseiter. Darum ist das wie meine Zuflucht geworden. Und das zu verlieren, die Möglichkeit, mich auszudrücken, wenn ich meine Gefühle nicht habe können, in Wort fassen, das war etwas vom Schlimmsten, was ich je erlebt habe.
Hast jetzt du, bevor du in die Klinik gekommen bist, das auch schon ein bisschen verloren gehabt, singen? Weil eben, das ist ja dort schon mega viel los gewesen.
Mhm.
Oder hast du in diesem ganzen Trubel drin das aber noch gehabt?
Hey, ich habe es erstaunlicherweise in diesem ganzen Trubel immer noch gehabt.
Mhm.
Ich habe Musical gemacht, ich habe Kirchenmusikprojekte gemacht. Es ist wirklich erst in dem Moment, wo ich suizidal geworden bin und auch einen Versuch unternommen habe und nachdem ich in die Klinik gekommen bin, ist alles weg gewesen. in dem Moment ist auch alles, es ist alles egal gewesen. Also es ist wirklich, mir ist so dreckig gegangen. Mir ist gleich gewesen, dass ich auf eine Station komme mit Gitter rundherum. In dem Moment hat es sogar Sicherheit gegeben.
Inwiefern Sicherheit?
Es ist halt einfach, sie, als ich dort hergekommen bin, haben sie mir wollen, sie hätten wollen hören, dass ich ihnen versprechen kann, dass ich nicht einen anderen Suizidversuch unternehme.
Mhm.
Und das konnte ich nicht können machen. Und in dem Moment war es wie das Sicherste für mich, so, so weird, dass das tönt, um gesagt, hinter Gitter zu kommen.
Mhm.
Weil ich habe gewusst, ich habe eine Familie daheim. Und das war mein einziges Ziel, das geblieben ist, ich will zurück zu meiner Familie.
Mhm.
Und darum ist das wie eine Sicherheit gewesen, eine Art. Weil es mir halt einen Schutz gegeben hat, den ich selber nicht konnte garantieren in dem Moment.
Mhm. Hat es einen Moment gegeben in der Klinik selber, wo du aber trotzdem hast können singen? Oder wirklich gar nicht in der Klinik selber?
Hey, es hat einen Moment gegeben, etwa nach knapp 2 Monaten, wo wie meine Stimme wieder gekommen ist.
Mhm.
Und es ist einfach, wo es hat recht viel damit zu tun gehabt, dass halt der Lebenswille zurückgekommen ist.
Mhm.
Wo ich gemerkt habe, hey, ich will wieder leben, ich will zurück ins Leben, ich habe es kommt wieder eine Perspektive.
Mhm.
Dort konnte ich wieder anfangen zu singen.
Ja.
Und das war, glaube ich, einer der unglaublichsten Momente. Spannenderweise habe ich ihn sogar aufgenommen und ich schaue das Video ab und zu und es ist einfach jetzt mal Hühnerhaut pur, weil ich bin dort war mit Tränen in den Augen und so.
Dass du wieder singen konntest?
Dass ich wieder singen konnte. Weil wow. Es war wie so, hey, ich bin wieder ganz, beziehungsweise ich wusste, ich bin noch nicht ganz. Der Weg war noch viel länger gewesen. Aber in dem Moment, ja, meine Sprache zurückzuhaben,
ja,
die mich sehr klein begleitet hat,
ja,
ist unbezahlbar gewesen.
Aber es war ja nicht das, du hast nicht, oder will singen im Sinne von, ich habe keinen Bock jetzt auf Singen. Es ist ja wirklich so, ich wünschte, ich könnte es, aber es geht nicht.
Mega. Also es ist auch vielleicht, wenn wir, für die, die singen, die wissen das, es gibt so die Angst vor den höheren Tönen, dumm gesagt. Du hast irgendwie ein Stück einen höheren Ton und du gehst dort her und es krampft sich immer mehr an.
Mhm.
Und meine Psyche hat das Gleiche gehabt, einfach ums x-fache potenziert. Und durch das ist wie die Stimme hat dann versagt und ist
so Angst
nicht mehr rausgekommen.
Ja.
Genau, aber das ist dann, hat sich dann auch herausgestellt, das ist meine Diagnose, die ich bis heute auch damit lebe als Sänger, ist Depression und Angststörung gemischt.
Ja.
Das heisst, ich habe manchmal random aus dem Nichts Angst.
Und dann geht Singen auch nicht mehr?
Und dann geht Singen auch nicht mehr, weil da komme ich wie, wenn man nicht weiss, was das ist, kann man sich so vorstellen, wie dass man mit einem Zug in die Tunnel reinfährt. Es ist eigentlich wie bei der Form, die ich habe, hast du eigentlich noch eine, wie du kommst in eine Tunnel rein, deine Sicht verengt sich immer mehr und du bist wie in diesem Tunnel rein und es funktioniert nicht mehr. Aber die Welt rundherum bekommt das nicht wirklich mit, weil du erstarrst einfach wie, aber weil die Welt halt so laut ist, bekommen das die Leute nicht mit.
Mhm.
Und das ist das, was halt auch immer wieder herausfordernd ist, weil es ist nicht so, dass es ein Bein ist, das gebrochen ist und in einem Gips ist. Die Leute sehen das nicht.
Ja.
Oder? Und dann gibt es halt so Situationen, wo es dann ist so, hä? Aber man hat ja gar nicht angemerkt. Aber für mich innerlich ist es halt mega schlimm gewesen. Und der Unterschied ist halt einfach, ich habe gelernt, in den letzten Jahren damit zu leben.
Mhm. Und eben, es ist ja krass, das Singen, es begleitet dich ja nicht irgendwie noch so ein bisschen ein paar Jahre vor dem Klinikaufenthalt. Das ist ja irgendwie, bist ja singend auf die Welt gekommen, kann man so sagen. Du hast in der Schule auch schon viel gesungen.
Ja.
Die ein oder andere Lehrer vielleicht damit gestört, ich weiss es nicht. Schlussendlich hat das Singen in der Schule aber dich ja doch auch ein bisschen weitergebracht.
Mhm.
Wie ist es zu dem gekommen?
Vielleicht noch, wenn du schon so schön vor mich herlegst, ja, tatsächlich, ich bin Lehrer recht auf den Wecker gegangen. ich musste das ein oder andere ältere Gespräch wahrnehmen.
Wegen dem Singen?
Wegen dem Singen, weil ich tatsächlich im Unterricht unbewusst gesungen habe.
Nein, so gesummt?
Nicht gesummt, sondern richtig gesungen, wenn es nach meinem Lehrer gegangen
ist. Andere schwätzen und genau. Du bist am Singen gewesen.
Und er hat das Gefühl gehabt, ich wollte den Unterricht aktiv stören. Und ich war total verwirrt und total traurig, warum das da jetzt... meinte, ich wollte etwas Böses.
Mhm.
Genau. Und schlussendlich war aber dann das, was mich überhaupt erst richtig in die Musik reingebracht hat. Weil... Ich durfte mal an so einem Förderwettbewerb teilnehmen während meiner Fachmittelschulzeit. Und dort war der Direktor vom Konzi Zürich. Und der hat mich gehört. Und eine Woche später haben meine Eltern ein Telefon bekommen, ob ich nicht auf Zürich ins Konzi kommen will. Er will mich meinen Lehrer vorstellen.
Wow.
Und das war dann so der Anfang eigentlich von richtig Profimusiker zu gehen. Nicht in dem Sinn, wie ich heute Musik mache, sondern ganz im klassischen Sinn, also ich bin dann in die klassische Musik eingetaucht.
Also hast du das studiert?
Ich habe das schlussendlich studiert, ja, genau.
Und hast du dort, wo du jung warst, also es ist ja eben irgendwie, das hat auch zum anderen geführt, eben, hast du aufgefallen, dann hat dich jemand anderem vorgestellt. Hast du dort schon gedacht, oh ja, ich werde jetzt Profisänger, oder ist es mehr so ein bisschen, weil es irgendwie... gerade der Weg bereitet worden ist, hat sich das so ergeben?
Hey, nein, ich habe mir das überhaupt nie vorgestellt. Also vor allem eben, da sind wir wieder bei dem, ich komme aus einem kleinen Dorf ursprünglich.
Ich mache das niemals.
Wer würde auf die Idee kommen, professionell singen?
Dann noch Opern.
Gewisse Reaktionen sind da gewesen, so, hey, kannst du nicht zuerst etwas Richtiges lernen? Also weißt du, dann kannst du wenigstens dein Brot selber verdienen. So. Nein, das war gar nicht geplant gewesen, sondern es hat wie eins zum anderen geführt. Ein Lehrer hat mir einen anderen vorgestellt. Und das ist irgendwann im Raum gestanden.
Aber gleich hast du dich mal dafür entschieden, ich studiere das jetzt.
Genau, ja.
Und das hat dich dann nicht, die Stimme rundherum hat dich da jetzt nicht klein gehalten in dem, sondern du denkst, nein, ich mache das jetzt Studium.
Nein, spannenderweise nicht. Vor allem, weil halt meine Familie sehr unterstützend war in dem.
Mhm.
Und für das bin ich ihnen unglaublich dankbar.
Mhm.
Ich hätte den Weg sonst nie gemacht. Ich wäre sonst wahrscheinlich Sozialpädagoge oder irgend so an Bord. Das war meine zweite Wahl gewesen. Ja. Ja.
Und dann stelle ich mir das vor, jetzt eben ist Singen dein Leben, dein Beruf, also deine Ausbildung, und dann bist du in der Klinik und dann ist deine Lebensgrundlage das, was einfach weggeht. Das stelle ich mir mega schlimm vor. Also ist es ja auch gewesen. So wie einfach all das verloren zu haben und irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen die Hoffnung, dass wirklich die Hoffnung gestorben ist von dem Sänger, von dem Musiker werden. Dann hat aber ein Therapeut dir dort eine spannende und wichtige und entscheidende Frage gestellt gehabt. In der Klinik, oder?
Ja, genau. Die Frage, die werde ich wahrscheinlich nie mehr vergessen. Er hat mich dort mal angeschaut und hat gesagt, Herr Scheidegger, stellen Sie sich vor, Sie sind 85. Sie schauen auf ihr Leben zurück. Was würden Sie bereuen, wenn Sie es nie ausprobiert haben? Und im ersten Moment habe ich gefunden, so, oh nein, was soll jetzt die Frage? Wirklich? Come on, das ist wieder so eine Therapeutenfrage. Mit der Zeit hat es dann aber ein bisschen angefangen zu arbeiten. Weil, habe ich mich mal auf das Experiment davon einlassen, da habe ich gemerkt, hey, wenn ich wirklich etwas würde bereuen, ist, wenn ich es nie probiert hätte, selber Musik zu machen.
Du schaust zum Einordnen, eben in der klassischen Musik ist ja so, oder man macht nichts Eigenes, man singt das, was man schon seit hunderten Jahren singt, oder?
Ja, genau. und das, ist ja, das hat auch zu einem Gewissenskonflikt und einem Problem bei mir halt geführt. Aber schon vorher, am Ende vom Studium, ich habe gemerkt, ich fühle mich eingegangen. Ich fühle mich in dem, okay, du singst jetzt die Noten genau so und welche du färbst es ein bisschen anders. Dann Mai kommt der Bach aus dem Grab und nimmt die Amor oder keine Ahnung was. So habe ich mich manchmal ein bisschen gefühlt.
Ja.
Und darum habe ich mich dort dann eigentlich schon der modernen Musik zugewandt, aber eigentlich immer Sachen gemacht für andere Menschen, andere Projekte, Musical, Gospel, aber nie etwas Eigenes.
Mhm.
Und mit dieser Frage von dem Therapeuten habe ich gemerkt, ich will eigene Musik machen. Obwohl das alles in mir gefunden hat, hast du einen Vogel, für was braucht jetzt dich auch noch? Also da sind wir dann in dieser Diskussion von 200'000 Songs pro Tag auf Spotify, seit es jetzt AI gibt zum Beispiel. Für was braucht es einen Dave noch? Mhm. Das macht doch eigentlich gar keinen Sinn.
Und gleich hast du dann einen mutigen Schritt gewagt. Du hast dann irgendwie von einem Tag auf den anderen gedacht, jetzt machen wir ein Crowdfunding, jetzt starten wir das. Trotz deiner Zweifel, die du jetzt gesagt hast, und trotzdem, dass du eigentlich auch ein Typ Mensch eher jetzt ein bisschen weniger der wärst, der einfach mal irgendetwas Neues macht, etwas ganz Mutiges wagt.
Mhm.
Oder?
Ja, genau. Weil ich bin eigentlich von Natur aus sehr stetig und pflichtbewusst. Starker People-Pleaser auch gewesen, ganz lang. Also, was andere über mich denken, ist mir mega wichtig gewesen. Und trotzdem ist dann der Wunsch irgendwann so gross geworden, meine eigenen Geschichten anfangen zu erzählen. Also, nicht einmal meine eigene Geschichte, das schon auch in gewissen Songs, aber einfach auch Geschichten von Themen, die mich bewegen. Und ich gemerkt habe, hey, da kann ich noch einen Song vom Luis Capaldi nehmen oder aus einem Musical, aber irgendwie sagt es doch nicht genau das aus, was ich will. Und es war dann eigentlich der Moment gewesen, dass ich plötzlich von einem Tag auf den anderen gefunden habe, weißt du was, ich mache jetzt ein Crowdfunding. Ich weiss noch, wir sind in der Herbstferie gewesen, ich habe meiner Frau mein Natel gegangen und gesagt, mach mir ein Foto, ich brauche ein Cover-Foto für das Crowdfunding. Und sie sagt, was machst du? Genau. So ist das entstanden. Ich habe das irgendwie in einer Woche zusammengestellt und dann gefunden, okay, ich habe die Gusti, los geht's.
Eigentlich aus dem starken Wunsch raus. Also dort ist dir ja auch schon wieder ein bisschen besser gegangen, du warst aus der Klinik draussen.
Genau.
Hast die Energie gehabt und von irgendeinem Wespe gestochen hast du gedacht, das ziehen wir jetzt einfach durch.
Ja, ich weiss bis heute nicht im Fall, was mich gestochen hat. Ich könnte es dir nicht sagen, wenn mich jemand fragt, was hätte ich dazu bewogen, ein Crowdfunding zu machen. Ich weiss es nicht.
Einfach der Wunsch, oder die Frage, das nicht wollen bereuen.
Ich glaube es wirklich, von dem, das nicht wollen bereuen. Und das ist auch etwas, was mich inzwischen mega begleitet, viel weniger auf das, was andere könnten denken, zu schauen und mehr in den Flow hineinzukommen von nicht bereuen.
Mhm.
Nicht bereuen. Oder eben alt sein und sagen, oh nein, habe ich das nie gemacht.
Ja.
Weil das ist halt etwas, was mich mega prägt hat. Ich bin in einem Altersheim aufgewachsen. Und ich habe Leute gesehen, die ihr Leben gelebt haben. Und
In einem Altersheim
aufgewachsen, ja. Meine Eltern haben ein Altersheim geleitet und wir haben dort eine Wohnung drinnen gehabt.
Okay.
Und ich habe Leute gesehen, die ihr Leben gelebt haben. Und durch das friedlich gehen können.
Mhm.
Und ich habe Leute gesehen, die nie ihr Leben gelebt haben, die total verbittert waren. Und das waren dann die unschönsten Abschiede, die ich erlebt habe, weil einfach so viel Wut und Trauer herum war. Und das in Kombination mit der Frage von meinem Therapeut ist das, wo mir heute den Drive gibt, auszuprobieren, Fehler zu machen, wenn sie in die Hose geht, aufstehen, das Nächste ausprobieren. Hm. Ja.
Und der Klinikaufenthalt ist natürlich im Moment, wenn man drin ist, mega schlimm.
Mhm.
Und gleich kannst du jetzt im Nachhinein wie sagen, der Einschnitt hat dich trotzdem wieder dorthin zurückgebracht, wo du eigentlich hier willst. Also würdest du jetzt wie sagen, nachhinein irgendwie dankbar, dass das passiert ist, oder ist das ein bisschen zu viel gesagt?
Das ist eine mega schwierige und gefährliche Frage.
Mm.
Dass jemandem zu stellen, der in dem Innen war, ich kenne viele Leute, die nicht positiv auf ihre Zeit drauf schauen
können.
Bei mir persönlich, ich kann inzwischen wirklich sagen, der Einschnitt war heftig. Ich will das nie mehr erleben. Ich wünsche es niemandem, dass er das erleben muss. Aber für mich selber war es, glaube ich, ein Rettungsring, um den Weg zurück zu mir zu finden.
Mhm. Und doch gibt es ja jetzt immer wieder Momente, die ja gleich nicht einfach sind, ist jetzt noch nicht alles wieder gut, oder?
Yeah.
Gibt ja auch Momente, wo du am liebsten alles wieder anschmeissen willst. Es ist ja auch ein Prozess, ein stetiges Dranbleiben. Wer oder was ist jetzt das, was dich im Moment motiviert zum Festheben oder zum Weitermachen oder wo dir vielleicht auch hilft, wieder aufzustehen, wenn du wirklich mal wieder hingehst?
Es ist meine Familie zum einen, wo eine mega Säule ist, und zum anderen ist es meine Producer und die Leute, die ich auf Musik mitmache, wo mir manchmal auch einfach sagen, hey, schau, lass nicht auf die oder lass nicht auf das. Ich meine, man kann sich so etwas vorstellen, ich bin 38. Der Durchschnittsschweizer findet da häufig so ein bisschen, ja, für was musst jetzt du noch anfangen? Dein Leben hast du ja halb gelebt. Das sind so Feedbacks, die ich bekommen habe. Und in so Momenten sind nachher dann, meine Bandleute, die Producer und meine Familie, die, die eben mir eigentlich helfen, wieder aufzustehen.
Mhm.
Weil in diesem Business gibt es mich wie nicht. Sag ich am liebsten einfach würde schlicken bleiben.
Ja. Was machst du selber für dich Gutes, wo du wie merkst, das hilft dir, dass du dir selber auch kannst gut zusprechen oder dir etwas Gutes tun?
Ich liebe Wellness.
Ja.
Wenn meine Freunde fragst, was ich am liebsten mache, dann gehe ich in die Therme. Sei es mit jemandem oder allein. Und das hilft extrem, in die Ruhe zu kommen, meine Gedanken zu sortieren. Oder als Zweiten ist einfach ans Klavier sitzen, ohne Noten, ohne nichts, einfach mal die Hände drauflegen und schauen, was dabei rauskommt. Es muss nicht schön sein, weil es gehört ja hoffentlich dann niemand außer dir. Und das, die zwei Sachen, zusammen mit einem Thema, das aktuell überall ist, aber mega viele Leute nicht so gut können, Achtsamkeit.
Mhm.
Also immer wieder den Weg zurück zu mir suchen, sei das über Atemübungen oder auch jetzt in meinem Fall über Zeiten, wo ich dann halt zum Beispiel mit Gott verbringe.
Mhm.
Und einfach in die Ruhe kommen.
Mhm. Du bist ja auch christlich aufgewachsen, also du kennst den Gott, seit du ein Kind bist. Jetzt gerade aber der heftige Schicksalsschlag hat deinen Glauben an Gott ja nochmal recht auf den Kopf gestellt.
Mega.
Music Loft persönlich. Fragen über Gott und die Welt.
Wo du in die Klinik gekommen bist, was hat das im allerersten Moment mit deinem persönlichen Glauben gemacht?
Er ist inexistent geworden.
Mhm.
Also, beziehungsweise im ersten Moment war es noch so ein bisschen so Anklagen und aber in einem Moment war es dann einfach so, da schaut, wenn das passiert, wenn man an einen Gott glaubt, also das typische, wenn man an einen Gott glaubt, muss es einem doch nur gut gehen.
Oder halt auch so der liebende Gott, der liebende was Gott, immer gut meint
genau.
Mit uns.
Mhm. Das Bild ist halt komplett auseinandergefallen. Und wenn man von einem liebenden Gott ausgeht, denkt man im ersten Moment nicht an einen Klinikaufenthalt, hart gesagt, hinter Gitter. Oder? Und darum, das ist eigentlich ein Moment, für einen Moment ist der Glaube irrelevant geworden. Zum einen eben aus diesen Gefühlen, zum anderen auch, weil meine Psyche und mein Körper überhaupt nicht fähig sind, etwas anderes wie aufs Überleben raus zu funktionieren.
Mhm. Hast du in diesem ganzen Klinikaufenthalt irgendwann einen Moment gehabt, wo du wieder ein bisschen zurückgefunden hast zu Gott oder Gott in irgendeiner Art und Weise gespürt hast, positiv oder vielleicht sogar negativ?
Hey, gespürt nicht, nein. Mhm. Mir ist ein Lied mega viel nachgelaufen, «Mein Fels» von Xavier Naidoo. Hashtag, ja, ich weiss, ist momentan eine umstrittene Figur, aber mir hat das trotzdem mega gut da einfach das Bild von einem Fels zu haben. Es war aber in dem Moment nicht an Gott gekoppelt, sondern es ist dann eigentlich erst im Verlauf der Monate oder sogar Jahre nach der Klinik gekommen, dass ich wie wieder meinen Weg zu meinem Glauben an Gott, meine persönliche Spiritualität zurückgefunden habe.
Was hat es ausgemacht, dass es dass du wieder zu Gott zurückgefunden hast? Was war das für ein Prozess gewesen? Also ich stelle mir ja vor, selbst wenn es dir wieder besser gegangen ist, trotzdem hat man ja das einschneidende Erlebnis gehabt. Das vergisst man ja nicht, auch wenn es einem wieder gut geht.
Nein, nicht wirklich. Es ist noch schwierig zu beantworten. Es ist so ein bisschen... Es ist, glaube ich, sehr viel durch Gespräche und Leute, die mich gechallenged haben, nicht alles auf einen Gott oder auf Gott jetzt in meinem Fall, zu münzen, die schlecht läuft in meinem Leben. Mhm. Sondern dass ich auch Verantwortung habe für die Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich habe die Entscheidung getroffen, dass ich nicht zugelassen habe an anderen Leuten. Auch wenn ich da an Gott glaube, kann ich, also ich kann da Gott nicht die Schuld geben dafür. Es tut mir leid, aber da habe ich halt wie durch Gespräche mega gemerkt, manchmal machen wir es vielleicht ein bisschen einfach, um Gott für alles zu blamen, anstatt dass wir ein bisschen mehr auch selbst reflektieren und schauen, wo habe ich vielleicht Fehler gemacht. Mhm. Und so die Challenge in den Gesprächen, die ich hatte, haben wie Schritt für Schritt dann eigentlich geholfen, dass ich wieder zurück zu meinem Glauben an Gott gefunden habe.
Aber würdest du nicht sagen, dass du das dich nachher selber verurteilt hast, dass du mir nachher dir die Schuld gegeben hast, dass du jetzt in der Klinik bist?
Es ist eine mega spannende Frage und ich habe die Frage mega lange auch in der Therapie mit mir herumgetragen. Die Schuldfrage. Mhm. Ist jetzt die Arbeitsstelle schuld? Bin ich schuld? Ist Gott schuld? Keine Ahnung. Ist der Kosmos schuld? Oder? Und die ehrliche Wahrheit ist meistens eben nicht das, was uns gefällt. Ich sage nicht, dass ich allein schuld bin an dem, was mir passiert ist. Meistens ist es ein Zusammenspiel von mehreren Sachen. Aber was ich lernen musste, und das war, glaube ich, etwas vom Härtesten, gewesen, dass ich zwar schon Opfer von diesen Umständen war, aber sehr wohl auch ein Stück weit Mittäter. Weil ich habe nicht auf die warnenden Stimmen gehört in meinem Umfeld, die gefunden haben, hey, schau, es ist zu viel. Und das ist etwas mega heavy. Mhm. Also das ist etwas, was mega schwierig und ein mega langer Prozess war, halt dort herzukommen, um akzeptieren, dass ich auch einen Teil dazu beigetragen habe. Und eben nicht alles auf meinen Glauben an Gott kann spiegeln, wo das jetzt zugelassen hat.
Mhm. Und gleich sind ja dann in so einem Moment, wenn man auch vorne schon an Gott geglaubt hat, könnte man dann vielleicht meinen, ja, ist das irgendwie eine Strafe von Gott, dass ich nicht richtig gelust habe? Was würdest du zu dem sagen?
Hey, die Gedanken hatte ich mega viel gehabt. Das ist auch heute manchmal noch. Weil da kommen so die Gedanken, die so ein bisschen an einem nagen. Hey, ja, wenn ich besser gelost hätte oder so, dann hätte ich das können verhindern oder dann könnte ich heute schon viel weiter sein, schon viel mehr Musik rausgebracht haben. Aber schlussendlich habe ich müssen zum Einverständnis mit mir selber kommen, zu sagen, es ist, wie es ist, ich kann es nicht ändern, ich kann nicht zurück, ich kann nicht, auch wenn ich will. Und jede Frage zu dem ist dann schlussendlich so ein bisschen, wie sich um sich selber drehen.
Mhm.
Ja.
Und wie hat sich das Bild von Gott jetzt nachher verändert, nach dem Aufenthalt? Oder was ist vielleicht auch neu geworden im Vergleich zu, was du vorne für eine Definition oder für eine Begegnung mit dem christlichen Glauben hast?
Mhm. Hey, für mich hat es sich recht radikal verändert. Und zwar weniger halt, dass ich nicht mehr an Geschichten in der Bibel glauben oder so, sondern mehr, wie ich den Glauben verstehe. Also das eine ist, wenn man so... Manchmal habe ich das Gefühl, dass man, wenn man an Gott glaubt, so ein bisschen an einen Selecta-Automat hergeht. Also weisst, ich gehe her, ich wähle meine Nummern und dann zickt es halt. So die alten Automaten haben immer so zickt manchmal und das Zeug nicht rausgekommen. Manchmal habe ich das Gefühl, wir leben den Glauben ein bisschen so. So ein bisschen, und wenn es nicht sofort funktioniert, dann ginken wir ein bisschen dagegen und werden ein bisschen frustriert.
Also hast du das auch ein bisschen so gehabt?
Ja,
in der Klinik, wo du denkst, hast so, ja. Hallo, ich werde jetzt wieder gesund sein, was ist jetzt los, wieso geht es mir nicht gut?
Ja, logisch. Mhm. Ich meine, irgendwann, wenn es dir besser gegangen ist, hast du gefunden so, nein, was mache ich da? Also weißt, dann sind so die kleinen Stimmen gekommen, ja, bist halt im Mehrenhaus, gell? Jetzt bist du auch einer von denen und so. Also weißt, man hat so wirklich die schlimmen Sachen. Und dann ist natürlich schon gekommen, so, die Gedanken kommen, hey, come on, also Gott, wenn es dich gibt, was soll der Blödsinn? Mhm. Also, das ist jetzt unnötig. Und ich finde, da machen wir es uns manchmal ein bisschen einfach, zum einen. Und zum anderen, ich habe durch die Zeit eine andere Seite kennengelernt. So hart, dass das jetzt tönt, aber ich habe Barmherzigkeit gelernt.
In der Klinik?
In der Klinik. Ich meine, jetzt hat es Leute gehabt, die haben mit dem Glauben an Gott nichts am Hut. Aber wenn ich zurückschaue, zum Beispiel der eine Therapeut, der hat dafür gesorgt und er gehört hat, dass ich Musiker bin, dass ich der einzige von knapp 1000 Patienten dort war, der in Festzahl an den Flügel hat dürfen.
Mhm.
Wo er gesagt hat, ich sehe sie, ich sehe ihre musikalische Seele, sie müssen das haben.
Mhm.
Und das hätte ich noch vor ein paar Jahren nicht sagen können.
Also du hast durch die positiven Begegnungen mit Menschen eine Barmherzigkeit von Gott erlebt? Mhm. Oder wie muss ich das verstehen?
Also, rückblickend, ja. Also weißt, das ist mir ganz wichtig festzuhalten, im Moment selber ist scheiße. Und das ist auch etwas, was mega wichtig ist, dass wir als Gesellschaft das lernen zu akzeptieren, dass es eben diesen Menschen schlecht geht. Auch wenn man es von außen nicht sieht, dass das nicht etwas Eingebildetes ist oder so ein Tag ist, wo man ein bisschen Kopfweh hat und dann halt lieber daheim bleibt und einen auf blau macht. Und es sind wirklich Krankheiten, die auch als das festgeschrieben sind in der Medizin. Und das wollte ich auf keinen Fall kleinreden. Aber rückblickend hat es einfach immer wieder so wie Lichtblickmomente gegeben. Sei es eben mit dem Flügel, meine engsten Freunde, die mich sind, besuchen, obwohl dass ich einfach dort gehockt bin und kein Wort mit ihnen geredet habe. Oder dann eben noch die Frage mit dem, wenn sie 85 sind, um wieder auf das zurückzukommen, ist so. Und das hat vor allem jetzt in den letzten 1,5 Jahren, habe ich wirklich gemerkt, hey, da war auch Gutes drin gewesen. Es war eben nicht nur die Bestrafung gewesen, die ich im Moment selber gedacht habe, sondern da ist wie auch die Barmherzigkeit immer wieder ins Spiel gekommen. Und das hat mich dann eigentlich zurück zu meinem Glauben geführt, aber ihn halt verändert.
Und würdest du gleich sagen, es ist noch ein liebender Gott und ein barmherziger Gott und ein guter Gott?
Ja. Auch wenn ich... Ich würde lügen, wenn ich mir sagen würde, dass ich nach wie vor meine Zweifel habe und Momente habe, wo ich finde, you are a huge a-hole. wenn ich so
ringen
direkt und ehrlich
Gott.
Darf
ja,
sein.
Oder?
Weil das ist wirklich, ich ringe. Mhm. Ich ringe. Gerade auch, wenn ich sehe, was in der Welt läuft, was falsch läuft, was man momentan überall in den Zeitungen liest und so. Nein, dann finde ich nicht immer ein Ja. Also weißt, und trotzdem, ja, ich glaube, er ist gut. Er ist barmherzig.
Gibt es ein paar Sachen, wo du das kannst daran festmachen? Oder warum du spezifisch zu dieser Überzeugung wieder zurückgekommen bist?
Mhm. Hey, zum einen, ich darf das Glück haben, dass ich noch da bin. Und dass ich wirklich einen Therapieprozess erleben wo im Vergleich zu ganz vielen anderen Leuten in der Schweiz extrem einfach war. Es sind wie die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt einfach da gewesen. Und ich habe nichts dazu beigetragen. Oder zum Beispiel, als ich mich entschieden habe, dass ich eigene Musik machen will, habe ich mein Management Ich habe einfach mal ein Gespräch mit ihnen wegen einem anderen Projekt, wo ich bei ihnen angestellt war. Und dann haben sie sich entschieden, dass sie mit mir arbeiten wollen, ohne dass ich überhaupt einen Song draussen hatte. Weil sie etwas in mir sehen. Und ein drittes Beispiel ist mein Producer und seine Frau, wo ich angefangen habe, am ersten Song zu arbeiten, «I am back» zu arbeiten. Auf Englisch würde man sagen, «I was a total mess». Also ich bin total noch irgendwo im Kraut draussen gewesen. Ich habe nicht gewusst, was ich will. Und sie haben mich einfach genommen, Schritt für Schritt begleitet. Mich an der Hand genommen. Das ist eigentlich ein mega schönes Bild.
Das ist eigentlich auch ein bisschen das, was du vorhin auch noch gesagt hast, mit dem Thema Achtsamkeit, wo du jetzt erzählst, es tut mega nach dem, dass du ja eigentlich die Sachen, die auch dir Positives oder Gutes widerfahren im Leben, einfach bewusst wahrnimmst und irgendwie dankbar bist, weil das passiert ja eigentlich immer wieder. Das sind manchmal auch die kleinen Sachen, die man manchmal einfach irgendwie nicht...
Mega. Ja, und ich glaube, wir dürfen uns immer wieder neu bewusst werden, dass das, was wir an Negativem erleben, nicht zwingend immer muss negativ bleiben. Ich liebe für das, zum ganz kurz ausholen, Kintsugi. Das ist eine japanische Kunst, wo sie eigentlich, und darum habe ich auch den Anhänger, wo sie eigentlich aus etwas Zerbrochenem, sei es ein Tassli, ein Dauer, eine Vase, die kaputt gegangen ist, sie rühren sie nicht weg, wie wir uns das gewöhnt sind, sondern sie nehmen sie, kleben sie zusammen und tun sie mit echt Gold. Tun sie eigentlich wie die Narben von dem, was kaputt ist, verzieren. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir immer mehr dürfen und sollen lernen, dass unsere negativen Erlebnisse eben auch zu etwas Positivem werden können. Auch wenn es vielleicht nicht so ist in dem Moment. Und das ist das, wo ich eigentlich, wo mir die Barmherzigkeit wieder gezeigt hat.
Ja, Kintsugi ist ein mega schönes Wort, mega schöner Begriff. Danke vielmals einfach für den persönlichen Einblick, das ist so wertvoll. An dieser Stelle haben wir noch eine kurze Anmerkung an eigener Sache. Und zwar machen wir von ERF Media noch ganz viele andere Podcasts, die auch rund um Spiritualität, Achtsamkeit und auch Gott um die Welt geht. Und hören kannst du auf erfmedia.ch/podcast.
Music Loft Memories.
Ja, wir wollen noch ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen. So ein bisschen deine ersten Begegnungen mit der Musik. Was war denn so dein Kindheitsidol, wo du noch klein warst?
Zum einen der Psalti. das ist ein singendes Buch.
Okay.
Genau, also es waren so Hörgeschichten, aber die haben immer gesungen. Zwischen den Geschichten und so. Und das war eigentlich ein singendes Buch, das sie geleitet hat. Und zum anderen eigentlich, als ich dann so ein bisschen älter geworden bin, ist der Luciano Pavarotti geworden. Er ist halt einfach einer von diesen Übersänger in der klassischen Musik. Bis heute von wenigen erreicht, wenn überhaupt. Und das ist eigentlich so ein bisschen, das sind meine Kindheitserinnerungen. Ja. Also eigentlich, es ist recht schnell dann so von Psalti dann irgendwann eben in die klassische Musik hineingegangen.
Magst du dich noch erinnern, das allererste Konzert, wo du gsi bist?
Es ist das allererste Konzert. Ja, ich kann dir aber nicht mehr sagen, was es gsi ist. Ich weiss nur noch, dass mir zu laut war, irgendwann ist, und ich raus auf den Spielplatz musste und der Spielplatz war eine Dampflocke. Aber was es genau war, könnte ich dir nicht mehr sagen.
Aber du warst ein Kind.
Aber ich war ein Kind. Ich war etwa 4, 5. Also, genau.
Mässig gute Erinnerungen, so wie es tönt in dem Fall.
Ja,
genau.
Es ist jetzt nicht so, dass es mega...
Genau. Shoutout an den anonymen Künstler, wenn ihr wisst, wer es ist. Zu laut für Kinder.
Genau.
Ja. Aber ja, jetzt nehmen wir uns noch Zeit, um über deine Musik und auch über deine Songs zu reden.
Music Loft, Mini Musik.
Anfangen möchte ich mit dem Song, den du auch vorhin kurz erwähnt hast, «I am back». Ich würde sagen, es fasst eigentlich recht vieles sogar schon ein bisschen zusammen, wo wir jetzt im Podcast, glaube ich, schon erwähnt haben. Also übersetzt heisst, ich bin zurück, zurück im Leben. Kann man das so sagen?
Ja, mega. Also gell, mir war es mega wichtig, eigentlich mit der ersten EP, die ich letztes Jahr rausgegeben habe, dass wir einen roten Faden hat. Dass sie eigentlich eine Geschichte erzählt. Und dass mit «I am back» aufhört. Und das ist mein riesen Wunsch, dass das für ganz viele Menschen draußen stehen darf, dass sie eben können, den Weg zurückfinden zu sich selber. Zu der Person, die sie sich immer gewünscht haben. Eben wieder die Frage, stell dir vor, du bist 85. Und der Song greift eigentlich genau das auf, was ich eigentlich beschreibe. Hey, egal, was dir mir angerührt hat. Durch das, was ich halt anders war, bin ich auch langes Mobbing-Opfer gewesen. Ich habe meinen Weg zurückgeschaffen. Es ist in der Bridge, schaffe ich durch mal mit dem Bild vom Phönix aus der Asche. Rise like a Phoenix. Und das ist mein Wunsch, dass wir das dürfen als Menschen erleben, egal ob man an einen Gott glaubt oder nicht, dass wir diesen Moment dürfen haben, wo wir dürfen auffahren wie als ein neuer Mensch.
Mega schön. In der zweiten Song «A Child's World», wo ich noch gerne möchte darüber reden, dort hat sie so Ziele drin, jetzt auf Schweizerdeutsch übersetzt. Warum ist der Himmel blau? Wie weit ist eigentlich das Meer? Es sind so ein bisschen die Warum- und Wieso-Fragen, die einem kleine Kinder stellen. Es geht um die Fragen, die Kinder haben. Und es ist aber kein Kinderlied, es ist ja für Erwachsene.
Ja, genau.
Warum genau ist es eben für Erwachsene ein wichtiges Lied?
Ich finde, wir haben viel zu wenig Zeit auf dieser Erde. Unsere Zeit ist limitiert und wir wissen nicht, ob es morgen vorbei ist oder ob wir noch 20 Jahre haben oder nicht. Und ich wünsche mir mit dem Song, dass jeder und jede, die diesen Song hört, darf den Mut bekommen, wieder ein bisschen mehr kindlich zu sein. Wieder ein bisschen mehr Neugier zu zeigen in seinem Leben, Sachen auszuprobieren. Und vielleicht Fantasien oder eben Wünsche, die sie haben, in der Realität können probieren umzusetzen. Und darum ist es eigentlich ein Song für Erwachsene, obwohl das die Frage halt ganz klar so auf die 4-5-Jährigen, wo warum, wieso, was, abzielen. Aber ja. Darum ist es ein Song für Erwachsene.
Ich würde behaupten, wir können das jetzt auch nicht beantworten, oder im Erwachsenenalter. Warum Nein. ist der immer da? Und so?
Nein, nicht mehr. Also zumindest ich nicht.
Ich auch nicht. «Your Story» ist noch der letzte Song, wo ich gerne möchte darüber reden, beziehungsweise wo du uns gerne kannst einen kleinen Einblick geben kannst. Der kommt ja noch raus. Wir werden in der Akustik-Session dann auch noch hören. Die verlinken wir dann auch noch in den Shownotes, wo wir nachher nachhören können. Was erwartet uns in diesem Song?
Der Song ist für mich wie der Anfang von einem neuen Kapitel. Und es ist für mich ein Song, wo eigentlich das zusammenfassen soll, was wir heute sehr viel darüber geredet haben, ist eigentlich ein Aufruf, unsere eigene Geschichte anfangen zu schreiben. Mhm. Egal, was vielleicht Menschen dir angetan haben, egal, was das Leben an dich aufrührt, wir haben die Möglichkeit, in unserem Rahmen, und das ist individuell, gell? Das ist für jede Person anders, seine eigene Geschichte zu schreiben. Und es soll ein Aufruf, ein Ausrufezeichen sein für die Leute, die sich eben wünschen, eine eigene Geschichte zu schreiben.
Ja, coole Ermutigung. Hey, und jetzt, Dave, möchte ich von dir noch gerne wissen, was dürfen wir uns freuen in diesem Jahr an Releases oder auch Konzerten?
Zum einen «Your Story». Der kommt Mitte, Ende Mai, kommt raus auf allen Plattformen. Und zum anderen bin ich Chorleiter und aber auch Solist beim The Christmas Project. Das ist ein Projekt mit Chor, mit dem Patrick Scott und ein paar Überraschungen. Und das ist im Dezember, wie Christmas sagt.
Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt. Und wenn man dir auf Social Media folgt oder auch bei deiner Webseite nachschaut, dann bleibt man auf jeden Fall immer up to date. Hey Dave, danke vielmals für deinen ehrlichen Einblick. Einfach ja, in dein Musikschaffen, in dein Leben aber auch. So viele inspirierende und ermutigende Worte, die du uns da mitgegeben hast. Und danke auch dir vielmals für das Zuhören. An dieser Stelle sage ich Tschüss. Ich bin Angela Albrecht und wie immer gehört unser letztes Wort noch unserem Gast.
Bist mutig, probier Sachen aus und schreib deine eigene Geschichte.
Music Loft Artist, ein Podcast von ERF Media Schweiz. Entdeck Schweizer Musik und hilf mit, dass wir weiterhin Popmusik aus der Schweiz mit Podcast und Akustik-Session vorstellen. Jetzt mitfördern auf musicloft.ch.